Wir waren langsam den Zickzackpfad die Klippe hinaufgeklettert. An der Biegung betraten wir durch die kleine Pforte den Grund und Boden von Endhaus. »Hä«, keuchte Poirot, »das ist ein steiler Aufstieg. Mir ist Eis. Mein Schnurrbart gerät aus der Form. Ja, wie ich gerade sagte, ich stehe auf der Seite der Unschuldigen. Ich stehe auf der Seite von Miss Nick, weil sie angegriffen wurde. Ich stehe auch auf der Seite von Mademoiselle Maggie, weil sie getötet wurde. Und Sie sind gegen Frederica Rice und Charles Wise. Nein, nein, Hastings, da bin ich ganz offen. Ich behaupte lediglich, dass sich gegenwärtig der Hauptverdacht auf einen von den beiden konzentriert. Psst! Wir waren auf dem Rasen vor dem Haus angekommen. Ein Mann fuhr einen Rasenmäher. Er hatte ein längliches, dummes Gesicht und glanzlose Augen. Bei ihm war ein kleiner Junge von etwa 10 Jahren, der hässlich, aber intelligent aussah. Wir hatten den Rasenmäher gar nicht gehört, fiel mir auf, aber ich nahm an, dass der Gärtner sich wohl kaum überarbeitete. Er hatte sich wahrscheinlich wieder einmal von seiner Arbeit ausgeruht und die Maschine angeworfen, als er unsere Stimmen hörte. »Guten Morgen«, wünschte Poirot.
»Guten Morgen, Sir.«
»Ich nehme an, Sie sind der Gärtner, der Ehemann von Madame, die ihm ausarbeitet.« »Er ist mein Papa«, sagte der kleine Junge.
»So ist es, Sir«, bestätigte der Mann. »Und Sie müssen der fremde Herr sein, der, wie ich hörte, ein echter Detektiv ist. Gibt es etwas Neues von der jungen Herrin, Sir?«
»Ich komme gerade von ihr. Sie hat die Nacht zufriedenstellend verbracht.« »Wir hatten Polizisten hier«, mischte sich der kleine Junge wieder ein. »Hier, direkt an den Stufen ist die Dame getötet worden. Ich habe einmal gesehen, wie ein Schwein getötet wurde, nicht wahr, Papa?«
»Ah«, brummte sein Vater nur gleichmütig.
»Papa hat immer die Schweine getötet, als er auf einer Farm gearbeitet hat. Das stimmt doch, Papa. Ich habe schon mal gesehen, wie ein Schwein getötet wurde. Es hat mir gefallen.«
»Kinder schauen gern beim Schweineschlachten zu«, stellte der Mann fest, als ob es sich um ein unabänderliches Naturgesetz handle.
»Mit einer Pistole erschossen wurde die Dame«, fuhr der Junge fort. »Ihr hat man nicht die Kehle durchgeschnitten? Nein, hat man nicht.«
Wir gingen weiter zum Haus und ich war froh, von dem schrecklichen Kind wegzukommen. Poirot betrat den Salon durch die offene Verandatür und läutete nach Ellen, die gleich darauf in adrettem Schwarz erschien. Sie zeigte keinerlei Überraschung über unseren Besuch. Poirot erklärte ihr, dass wir mit Erlaubnis von Miss Buckley hier seien und eine Hausdurchsuchung durchführen wollten.
»Sehr wohl, Sir. Die Polizei hat ihre Untersuchung abgeschlossen.« »Sie haben gesagt, Sie hätten alles gesehen, was nötig ist. Sie haben auch seit aller Früh den Garten abgesucht. Ich weiß nicht, ob Sie etwas gefunden haben.«
Sie wollte gerade hinausgehen, als Poirot sie mit einer Frage zurückhielt.
»Waren Sie gestern Abend sehr überrascht, als Sie hörten, Miss Buckley sei erschossen worden?«
»Ja, Sir, sehr überrascht. Miss Maggie war eine nette junge Dame, Sir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so schlecht sein kann, ihr etwas antun zu wollen.«
»Jemand anders als Opfer hätte Sie nicht so sehr überrascht, hm?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen, Sir.«
»Als ich gestern in die Alle kam, haben Sie sofort gefragt, ob jemand verletzt sei. Haben Sie denn einen derartigen Vorfall erwartet?«
Sie schwieg. Ihre Finger fältelten einen Zipfel ihrer Schürze. Sie schüttelte den Kopf und murmelte,
»Sie würden das nicht verstehen, meine Herren.«
»Ja, doch, ja«, versicherte Poirot, »ich würde das sehr wohl verstehen. Egal, wie sonderbar es auch sein mag, was Sie sagen, ich werde es verstehen.«
Sie sah ihn zweifelnd an und entschied sich dann, ihm zu vertrauen.
»Wissen Sie, Sir«, begann sie, »dies ist kein gutes Haus.«
Ich war verblüfft und reagierte eher ablehnend. Poirot dagegen schien die Bemerkung völlig normal zu finden.
»Sie meinen, es ist ein altes Haus?«
»Ja, Sir, und kein gutes Haus.
Sie arbeiten schon lange hier?«
6 Jahre, Sir. Aber ich habe hier schon als junges Mädchen gearbeitet, als Küchenmädchen. Das war noch in der Zeit des alten Sir Niklas. Es war damals schon so.«
Poirot betrachtete sie aufmerksam.
»Manchmal herrscht eine böse Atmosphäre in einem alten Haus.« Genau, Sir, stimmte Ellen eifrig zu. Böse. Böse Gedanken und auch böse Taten. Es ist wie der Modergeruch in einem Haus. Man bekommt ihn nicht heraus. Es liegt irgendwie in der Luft. Ich habe immer gewusst, eines Tages würde in diesem Haus etwas Schlimmes passieren. Nun, Sie haben recht behalten. Ja, Sir. In ihrem Ton schwang eine sehr schwache Befriedigung mit, die Befriedigung eines Menschen, dessen düstere Vorahnungen sich bewahrheitet hatten. »Aber Sie haben dabei nicht an Miss Maggie gedacht?« »Nein. In der Tat, das habe ich nicht, Sir. Niemand hasste sie. Dessen bin ich ganz sicher.« Mir schien es, als ob in diesen Worten ein Hinweis läge. Ich nahm an, Poirot würde der Sache nachgehen, aber zu meiner Überraschung wechselte er zu einem ganz anderen Thema über. »Sie haben die Schüsse nicht gehört?« Ich konnte bei dem lauten Feuerwerk nichts anderes hören, und es war sehr laut. »Sie haben es sich nicht angesehen?« »Nein, ich war mit dem Abräumen des Dinners noch nicht fertig.« »Hat Ihnen der Kellner geholfen?« »Nein, Sir, er war draußen im Garten und sah sich das Feuerwerk an.« »Aber Sie waren nicht draußen?« »Nein, Sir, warum nicht?« »Ich wollte fertig werden.« »Mögen Sie kein Feuerwerk?« »Oh doch, Sir, das war es nicht, aber wissen Sie, es gibt an zwei Abenden Feuerwerk und William und ich haben morgen Abend frei und gehen hinunter in die Stadt und sehen es uns dort an.« »Ich verstehe. Und Sie haben geirrt, wie Mademoiselle Maggie nach ihrem Mantel fragte und ihn nicht finden konnte.« Ich hörte, wie Miss Nick die Treppe hinaufrannte, und wie Miss Buckley von der Halle aus hinaufrief, sie könne etwas nicht finden, und ich hörte, wie sie sagte, »Gut, ich nehme den Schal.« »Pardon«, unterbrach sie Poirot, »Sie haben keine Anstalten gemacht, den Mantel für Sie zu suchen oder ihn aus dem Auto zu holen, wo Sie ihn vergessen hatte.« »Ich musste meine Arbeit tun, Sir.« »In Ordnung, und zweifellos hat sie keine der jungen Damen darum gebeten, in der Annahme, sie seien draußen beim Feuerwerk.« »Ja, Sir.« »Daraus kann man schließen, dass Sie die anderen Jahre tatsächlich draußen waren und sich das Feuerwerk angesehen haben.« Eine plötzliche Röte schoss in ihre blassen Wangen. »Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Sir. Wir durften immer in den Garten hinausgehen. Wenn mir dieses Jahr nicht danach war und ich lieber meine Arbeit beenden und ins Bett gehen wollte, finde ich, geht das nur mich etwas an.« »Mais oui, mais oui. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Warum sollten Sie auch nicht tun, was Sie wollen? Eine Abwechslung tut manchmal ganz gut.« Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, »Es gibt da noch eine kleine Sache, in der Sie mir vielleicht helfen können. Dies ist ein altes Aus. Wissen Sie, ob es ein Geheimkabinett gibt?« »Nun, es gibt eine Art verschiebbare Wandteflon, und zwar in diesem Zimmer hier. Ich erinnere mich, dass man sie mir als junges Mädchen zeigte. Ich kann mich bloß jetzt nicht genau erinnern, wo sie ist, vielleicht doch in der Bibliothek. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher.« »Groß genug als Versteck für eine Person?« »Oh nein, Sir, ganz und gar nicht. Ein kleines Wandschränkchen, eine Art Nische, ungefähr 30 Quadratzentimeter groß, Sir, mehr nicht.« »Oh, ich denke da an etwas ganz anderes.« Die Röte schoss ihr wieder ins Gesicht. »Wenn Sie denken, ich hätte mich irgendwo versteckt...« »Nein, das habe ich nicht. Ich habe gehört, wie Miss Nick die Treppe hinuntergelaufen kam, und ich hörte ihren Aufschrei. Da lief ich in die Halle, um zu sehen, ob irgendetwas nicht stimmte. Und das ist die ganze Wahrheit, Sir. Die unumstößliche Wahrheit.«